SWR 2 aktuell.
Die Laune wird besser bei den Pressekonferenzen vom Gesundheitsminister und dem Chef des Robert-Koch-Instituts. Aber natürlich bleiben Baustellen, die uns auch in dieser Sendung in SWR 2 aktuell beschäftigen. Einen Überblick über die Corona-Lage aus Sicht von Spahn und Wieler gibt gleich unser Berlin-Korrespondent. Über die Frage, ob die Homeoffice-Pflicht verlängert werden muss oder die Unternehmensverbände Recht haben, wenn sie auf Freiwilligkeit bestehen. Darüber sprechen wir mit einem Arbeitswissenschaftler und über die Frage, wie utopisch oder doch zukunftsträchtig es ist, einfach mal so mehr als 1.000 Euro im Monat zu bekommen, sprechen wir mit dem Leiter des Pilotprojekts Grundeinkommen, das heute startet. Das und mehr heute Mittag in SWR 2 aktuell mit Laura Koppenhöfer. Die Inzidenzen eher niedrig, die Temperaturen eher hoch. Zurzeit macht sich endlich wieder der Optimismus breit, dass die ganz schwere Zeit vorbei ist. Immerhin spricht selbst der zuverlässigste Mahner, SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach, von gemäßigtem Feiern im Sommer. Vor dem Hintergrund haben Bundesgesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Wieler heute eine weitere ihrer Corona-Pressekonferenzen gehalten und zugehört hat mein Kollege in Berlin, Alfred Schmidt. Ich habe ihn gefragt, ob das denn eine halbwegs gut gelaunte Veranstaltung war oder ob dafür nicht doch die Betrugsvorwürfe gegen Teststationen zu sehr im Vordergrund stehen.
Also es war relativ gut gelaunt. Die Herren Spahn und Wieler haben ja mittlerweile Übungen da drin und so entspannt habe ich ihre Gesichter noch selten gesehen. Das lag an einem Punkt. Man kann jetzt die Gefahrenlage in Deutschland von sehr hoch auf hoch herunterstufen. Das ist also tatsächlich sozusagen der Nachrichtenschlagzeilenwert von dieser Pressekonferenz. Und man muss sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Seit 11. Dezember sind wir im Stadium sehr hoch, was einfach die Kombination aus hohen Neuinfektionen, der Lage in den Kliniken und den Intensivstationen, der Mutation, die ja verstärkt seit Januar unterwegs sind und so weiter, all diesen Umständen geschuldet war, das ist jetzt besser. Also es ist tatsächlich Entspannung angesagt und es ging auch überraschend lange erstmal nicht um die Betrugsvorwürfe gegen Teststationen. Die kamen im Grunde erst im letzten Drittel dieser Stunde kräftig zur Sprache.
Aber dann eben doch, hat denn Spahn mittlerweile eine Idee, wer die Testzentren kontrollieren soll, was ja offenkundig nötig ist? Denn bisher haben ja ausnahmslos alle abgewunken, die das machen könnten. Gesundheitsämter, Krankenkassen, Kommunen, also was ist Spahn? Plan B oder Plan D?
Genau, im Grunde ist sein Plan F wie Failure für den Fall, dass es alles schief geht, die kassenärztlichen Vereinigungen einzubinden. Und tatsächlich, wie er sagte, auch die kommunalen Spitzenverbände. Und wie ich finde, muss er natürlich auch mit den Gesundheits- und Ordnungsämtern reden. Und ganz nebenbei hat auch er gesagt, noch mit Olaf Scholz, dem Bundesfinanzminister, was ja viele spekuliert haben gestern schon, kann man da nicht möglicherweise über die Steuer was machen? Denn eins steht ja fest, zwei Dinge sind sicher im Leben der Tod und die Steuer. Die Steuer weiß einfach, was eingekauft wurde und was abgerechnet wurde, sozusagen die In- und Out-Liste jedes Menschen, der unternehmerisch oder als Firma oder sonst wie gewerblich tätig ist in Deutschland. Da wird sich das zeigen. Meiner Einschätzung nach hat Spahn keine guten Argumente gebracht, warum man ihm mehr vertrauen soll in der Sache und auch keine neuen Kontrollinstrumente genannt. Er wirkte auf mich wie jemand, der zunehmend hadert mit der ganzen Situation. Er wirkte unsicher, er wurde auch unsicherer im Verlauf der Pressekonferenz. Man sah schon auch mal rote Flecken in seinem Gesicht, was bei ihm doch eher selten ist. Kurzum, ich mutmaße, dass er vor einem halben Jahr es nicht so sauber eingefädelt hat, dass man wirklich gut nachprüfen, gut kontrollieren kann, wo dieses Geld denn hingegangen ist. Das heißt, es steht nach wie vor der Betrugsvorwurf im Raum mit den Corona-Testzentren. Jetzt kann man ja sagen, ein Minister muss nicht für kriminelle Energie von Leuten, die betrügen, verantwortlich gemacht werden. Aber er muss sich schon fragen lassen, Moment mal, das ist Steuergeld. Wie konnten Sie als Minister zulassen, dass es hier zu Betrug in diesem Maße kommt? Da ist er noch eine Antwort schuldig, finde ich.
Dann will ich noch eine andere Baustelle ansprechen, die uns ja bei aller Freude über die geringere Gefahrenlage erhalten bleibt, nämlich der Streit über die Homeoffice-Pflicht. Die kam ja erst vergleichsweise spät, erst zum Höhepunkt der dritten Welle und würde Ende des Monats wieder auslaufen. Und natürlich rufen schon jetzt Industrie- und Arbeitgebervertreter, dass die weg muss und auf keinen Fall verlängert wird. Gab es dazu irgendeine Tendenz von Spahn und Wieler?
Da gibt es eine Bestätigung des Status quo. Die beiden möchten da wahrscheinlich nicht in das Gehege kommen von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, der ja nach wie vor ein großer Fan von Homeoffice ist. Dazu muss man allerdings auch sagen, diese Verpflichtung wurde eingeführt, diese Verpflichtung, wo es geht, muss man ja dazu sagen, es gibt ja auch noch Einschränkungen, klar, zu einem Zeitpunkt, genau, wo man einfach mit allen Mitteln, ich sag mal fast schon mit Händen und Füßen versucht hat, die Inzidenz herunterzudrücken. Der BDI, der Bundesverband der Deutschen Industrie, der größte Wirtschaftsinteressenvertreter in Deutschland, ist ja konsequent dagegen. Die FDP, wenig überraschend auch, sie hat aber auch einen wirklich legalen Hebel, weil sie sagt, in dem Moment, wo Einschränkungsgrundlagen wegfallen, darf man nicht mehr einschränken. Das ist auch okay, weil sie tatsächlich auch nicht gerichtsfest wären. Aber da haben Spahn und Wieler wenig zu sagen gehabt. Interessanterweise war Lothar Wieler kaum gefragt. Heute ist für mich auch ein Trend. Die medizinischen Aspekte der Pandemie, finde ich, habe ich den Eindruck, treten langsam in den Hintergrund. Aber das Politische, das wird bleiben. Und im Moment ist im Grunde per heute auch schon das Rennen eröffnet, nach Schuldigen zu suchen für alles, was schiefgelaufen ist.
Alfred Schmidt aus dem ARD-Hauptstadtbüro. Und wir haben drüber gesprochen, die noch relativ junge Homeoffice-Pflicht, die würde Ende des Monats schon wieder auslaufen. Gegen eine mögliche Verlängerung wehren sich vor allem der Bund der Industrie und der Bund der Arbeitgeber. Warum? Und zu Recht, darüber habe ich gesprochen mit dem Arbeitswissenschaftler Axel Haunschild am Institut für interdisziplinäre Arbeitswissenschaft der Uni Hannover. Beziehungsweise zurzeit ist er passenderweise im Homeoffice. Herr Haunschild, was bleibt vom pandemiebedingt stark ausgeweiteten Homeoffice nach Corona? Darüber wird ja zurzeit viel diskutiert. Was meinen denn Sie?
Ja, also die Debatten gehen im Moment ganz klar in die Richtung, dass wir eher eine Hybridisierung des Arbeitsortes haben werden. Also dass sicherlich das Homeoffice eine größere Relevanz bekommen wird, aber dass zugleich auch eine Rückkehr stattfinden wird an die Arbeitsorte in den Betrieben.
Und meinen Sie, dass der Wunsch nach Homeoffice künftig aber bessere Chancen hat? Da ist man ja früher oft gegen Wände gelaufen, dass man, wenn man das einfordert als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, dass man da künftig auf offenere Ohren stößt?
Ich würde sagen, insgesamt ja, im Einzelfall muss das natürlich nicht so sein, solange es kein Recht auf das Homeoffice gibt. Im Grunde haben wir eine alte Debatte, die wir schon immer bei der Arbeitszeit haben, nämlich zwischen Autonomie und Hegemonie. Also Arbeitgeber möchten, dass Beschäftigte dann vor Ort sind, wenn sie benötigt werden. Und Beschäftigte möchten gerne dann arbeiten und zur Verfügung stehen, wenn es in ihre Lebensplanung passt. Und diese Diskussion haben wir jetzt auch bei dem Arbeitsort. Also die Frage, darf ich mir den Arbeitsort danach aussuchen, wo ich arbeiten möchte? Oder entscheiden das die Arbeitgeber? Und da wird es in Zukunft aus meiner Sicht Kompromisse und Regelungen geben, die das klären.
Die Arbeitgeber beschreiben das natürlich gerne so, dass es da diese Regelung von außen überhaupt nicht braucht, dass das die Unternehmen ganz toll freiwillig entscheiden können. Das wird auch jetzt wieder so angeführt. Allerdings muss man ja sehen, noch mitten in der zweiten Welle, mitten im Winter bei richtig hohen Inzidenzen, bei kaum Geimpften, während die Kitas und Schulen zu waren, die Kontakte ganz massiv beschränkt waren, da waren ja die Büros weiter recht gut besucht. Entsprechend voll war es auch im Nahverkehr, bis dann eben die Politik Druck gemacht hat und die Pflicht kam. Aber ist das nicht Beweis genug, dass die Unternehmen eben nicht von sich aus die Notwendigkeit von Homeoffice oder auch anderen Regelungen anerkennen?
Das betrifft ja verschiedene andere Themen auch, sowas wie Teilzeit, Elternzeit, die Frauenquote in Vorständen und Aufsichtsräten. Also die freiwilligen Regelungen führen dazu, dass bestimmte Beschäftigtengruppen ihre Interessen einbringen können, nämlich dann, wenn sie nachgefragte Kompetenzen und Qualifikationen haben. Für viele andere Beschäftigten gilt das dann nicht, sondern das ist dann eben die Freiwilligkeit des Arbeitgebers. Insofern ist das hier eine politische Entscheidung, welche Rechte man den Arbeitnehmern zusprechen möchte. Also die Freiwilligkeit, sicherlich wird es das in einigen Unternehmen geben, aber die Diskussionen jetzt zeigen ja schon, dass im Grunde Arbeitgeber sagen, dass sie entscheiden möchten, wann im Homeoffice gearbeitet wird und wann nicht. Und das ist natürlich keine Autonomie des Ortes der Beschäftigten dann, sondern basiert eben auf reiner Freiwilligkeit und den Interessen des Arbeitgebers.
Schauen wir mal noch auf einen anderen Aspekt, auf den technischen. Solange das Homeoffice so eine Art Zwischenlösung war, Übergangslösung, da waren ja auch die Bedingungen oft entsprechend. Da saßen Leute auf Küchenstühlen, an Mini-Laptops, hatten unzureichendes Netz. Um daraus eben dauerhaft richtige Arbeitsplätze zu machen, müsste ja einiges passieren, oder? Und wer würde das dann bezahlen?
Das wirft sehr spannende Fragen auf. Im Grunde sind wir im Moment ja in einem gesetzlichen Graubereich. Also das, was im Moment Homeoffice bezeichnet wird, ist nicht im engeren Sinne Telearbeit, wo der Arbeitgeber für die Ausstattung des Arbeitsplatzes zuständig ist, sondern sowas wie mobile Arbeit. Ein Recht auf Homeoffice würde bedeuten, dass diese Arbeitsplätze auch entsprechend ausgestattet werden. Und jetzt kann man auch ein bisschen verstehen, warum das für Arbeitgeber problematisch ist. Denn ein Recht auf Homeoffice würde ja heißen, dass zwei Arbeitsplätze mit entsprechender Ausstattung zur Verfügung stehen, wenn die Beschäftigten entscheiden können, ob sie zu Hause arbeiten oder im Betrieb oder wie sie das aufteilen. Dann haben Arbeitgeber aber das Interesse natürlich, gegebenenfalls auch Büroräume einzusparen, wenn viele Beschäftigte im Homeoffice sind. Und was die Ausstattung angeht, die Infrastruktur und vor allen Dingen den Arbeitsschutz, wären dann eben Arbeitgeber in der Tat in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Arbeitsplätze zu Hause auch entsprechend den Anforderungen genügen. Und das ist keine triviale Aufgabe. Deswegen gibt es auch aus meiner Sicht große Debatten jetzt über dieses Recht auf Homeoffice.
Und über diese Debatte habe ich gesprochen mit dem Arbeitswissenschaftler von der Uni Hannover, Axel Hauenschild. Und wir schauen in SWR 2 aktuell ins Ausland. Die deutschen Truppen in Afghanistan, die wollen in schon wenigen Wochen aus dem Land sein. Zurückbleiben könnten die einheimischen Ortskräfte, die für die Bundeswehr im Einsatz waren. Dabei gelten sie bei radikalen Islamisten als Verräter oder Spione des Westens, was sie entsprechend in Gefahr bringt. Prinzipiell haben afghanische Arbeiterinnen und Arbeiter, die für die Bundeswehr tätig waren, einen Anspruch darauf, in Deutschland Schutz zu bekommen. Allerdings ist das Prüfverfahren dafür aufwendig und kann Monate dauern. Das heißt, mit dem schnellen Abzug der Bundeswehr läuft die Zeit gegen die Ortskräfte, wie unsere Korrespondentin Silke Dittrich berichtet.
Wir wollen Gerechtigkeit, rufen die Männer vor dem Feldlager der Bundeswehr in der Nähe von Mazar-i-Sharif im Norden von Afghanistan. Sie schwenken deutsche Flaggen und halten Plakate in ihren Händen. Auf einem steht geschrieben: Die Terroristen werden uns köpfen, sobald sie herausfinden, dass wir für die Bundeswehr gearbeitet haben. Der Abzug der deutschen Truppen rückt immer näher und die Angst, von ihnen im Stich gelassen zu werden, wird immer größer. Bei den afghanischen Übersetzern, den Wachleuten oder Hilfskräften, die für sie ihren Dienst geleistet haben, manchmal Seite an Seite an der Front. Ahmad Javid Sultani führt den Protest vor dem Feldlager an. Fast 10 Jahre habe er für die Bundeswehr als Übersetzer gearbeitet.
Our life is in danger and we are threatened by the militants, we are threatened by the fundamentals.
Unser Leben ist in Gefahr, sagt er. Die Extremisten bedrohen uns. Wir müssen hier weg. Auch unsere eigenen Leute beschimpfen uns als Spione. Wir müssen gehen, sonst werden wir getötet, angegriffen oder gekidnappt. Sie werden uns auf die eine oder andere Weise töten. Nur weil die deutschen Soldatinnen und Soldaten schon bald abziehen, sei nicht gleich Eile geboten, sagt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Möglichkeit für Gefährdungsanzeigen würde auch unabhängig vom Abzug der Bundeswehr erhalten bleiben. Das Prüfverfahren bislang allerdings hat mehrere Monate gedauert und war aufwendig. Die afghanischen Ortskräfte müssen zusätzlich zur Gefährdungsanzeige noch nachweisen, dass sie bedroht werden und dass die Arbeit bei der Bundeswehr ausschlaggebend ist für die Bedrohung. Ahmad Javid Sultani habe diese Belege, sagt er. Er zeigt einen Brief, in dem steht, dass er ausländische Propaganda betreibe. Er müsse gefangen genommen oder getötet werden. Unterzeichnet vom Islamischen Emirat Afghanistan. So bezeichnen sich die Taliban. Dennoch sind alle Anträge von Ahmad Javid Sultani bislang abgewiesen worden. Hinzu kommt, dass die Bundesregierung eine Fristklausel für die Ortskräfte in Afghanistan auferlegt hat. Sie müssen in den letzten 2 Jahren für die Bundeswehr gearbeitet haben. Ansonsten verfällt ihr Anspruch auf ein Visum. Übersetzer Sultani hat eigentlich keine Chance mehr. Nicht nur Ortskräfte, die für die Bundeswehr gearbeitet haben, sind gefährdet, auch Afghaninnen und Afghanen, die für die deutschen Organisationen und politischen Stiftungen arbeiten. Die Sicherheit ihrer Angestellten habe höchste Priorität, sagt Elinor Zaino, Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kabul. Sie habe Vertrauen, dass die Bundesregierung die Ortskräfte in Afghanistan nicht im Stich lassen werde.
Von den deutschen Behörden und Ministerien wurde bereits eingeräumt und auch festgestellt, dass das Ortskräfteverfahren, wie es in der Vergangenheit durchgeführt worden ist, deutlich zu langwierig war. Und uns wurde auch klargemacht, dass man jetzt die kommenden Verfahren deutlich beschleunigen möchte, um dann auch gefährdete Personen sofort Schutz bieten zu können.
Konkrete Details über die Beschleunigung gibt es bislang nicht. Nur so viel: Die Visaanträge der Ortskräfte würden in Zukunft von Deutschland aus bearbeitet.
Don't ignore us!
Die Demonstranten vor dem Bundeswehrfeldlager in Afghanistan überzeugt das nicht. Eines ihrer Plakate mahnt nochmal deutlich, dass die Bundesregierung sie keinesfalls im Stich lassen sollte. Lasst uns nicht zurück, steht da geschrieben. Hier wird es kein Erbarmen für uns geben.
We want justice. We want justice.
Ein Bericht von Silke Dittrich in SWR 2 aktuell. Eine naive und dazu teure Hippie-Utopie ist es für die einen. Eine ernstzunehmende Zukunftsvision für eine bessere und glücklichere Gesellschaft ist es für die anderen. Was davon stimmt oder irgendwas dazwischen? Was ein bedingungsloses Grundeinkommen wirklich mit uns und unseren Lebensentwürfen machen würde, das soll ab heute eine Langzeitstudie herausfinden. Rund 120 Leute bekommen 3 Jahre lang jeden Monat 1.200 Euro. Unabhängig davon, wie viel sie sowieso schon haben oder verdienen. Pilotprojekt Grundeinkommen, so heißt die Studie. Und Jürgen Schupp heißt der Projektleiter, Soziologieprofessor am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ich konnte kurz vor der Sendung mit ihm sprechen. Herr Schupp, Sie und Ihr Team sind von der Sinnhaftigkeit des Grundeinkommens überzeugt. Sonst würden Sie wohl nicht diesen enormen Aufwand betreiben, es näher zu untersuchen. Was überzeugt Sie denn daran?
Na, mich überzeugt vor allen Dingen die wissenschaftliche Neugier, dass bislang keinerlei belastbaren Ergebnisse zu den tatsächlichen Wirkungen in einer reichen Gesellschaft wie Deutschland vorliegen. Es gibt jede Menge Stereotype und Klischees und wir wollen jetzt dem ein Ende setzen und es wirklich mit 122 Personen bedingungslos 3 Jahre untersuchen.
Was sind denn das für Klischees, die da kursieren, dass die Leute nur noch auf der faulen Haut liegen, wenn sie automatisch Geld bekommen?
Genau, Sie sagen es, man wird satt und faul und das Gegenteil kann aber genauso gut eintreten, dass Menschen jetzt, nachdem sie schon längere Zeit sich mit dem Gedanken getragen haben, ihren Job zu verändern, weil er sehr belastend ist oder sie keine Zukunftsperspektiven darin sehen, jetzt die 3 Jahre nutzen eines bedingungslos ausgezahlten Sicherheitspolsters, um sich beruflich umzuorientieren, einen neuen Job zu suchen, vielleicht auch eine Weiterqualifizierung auf eigene Kosten sozusagen vorzunehmen, um sich für die Zukunft fit zu machen oder vielleicht auch den Schritt in die Selbstständigkeit wagen.
Was aber einen komischen Beigeschmack dabei hat, dass ja alle gleich viel kriegen würden, egal ob sie sowieso schon reich sind oder tatsächlich, wie Sie gesagt haben, ein Polster bräuchten, um zum Beispiel beruflich mal was zu wagen. Warum dieses Gießkannenprinzip?
In unserer Studie machen wir nicht ganz die Gießkanne. Wir lassen die Gießkanne nur in der Mittelschicht, wenn man so will, um ihr Bild zu gebrauchen, Wasser spenden. Also wir haben eine Gruppe, die monatlich gegenwärtig zwischen 1.200 und 2.600 Euro selbst netto zur Verfügung hat. Und diese Menschen wollen wir sozusagen jetzt in die Lage setzen, dieses zusätzliche Geld bedingungslos zu nutzen und auch ein ausreichendes Polster sozusagen für diejenigen, die, wenn sie ihren Job aufgeben würden, durchaus davon leben könnten. Aber denen, die es in dieser Weise nicht bräuchten, auch die Freiheit zu geben, vielleicht mit dieser Bedingungslosigkeit neue und mutigere Entscheidungen in ihrem Leben zu treffen.
Es sind ja nur 1.500 dabei, beziehungsweise nur gut 120 bekommen das Geld bei mehr als 2 Millionen Bewerbungen. Nach was haben Sie denn da ausgesucht? Vor allem, damit es eben auch repräsentativ ist, weil die Idee, so wie ich sie verstehe, ist ja eben schon so, dass wenn wir ein Grundeinkommen einführen würden, dann wäre das für alle. Also wie sucht man da eine Gruppe aus, die dann praktisch für alle steht?
Ja, wir mussten einen Kompromiss eingehen mit dem Geld, was jetzt aus der Zivilgesellschaft ja aufgebracht wird durch Spenden aus der Zivilgesellschaft. Das ist zusammengerechnet für die 122 Personen für die 3 Jahre immerhin ein Betrag von 5 Millionen Euro, der gespendet wird für dieses wissenschaftliche Projekt, was begleitet wird, mussten wir Einschränkungen machen. Von daher haben wir uns entschieden, nur Einpersonenhaushalte in der Altersgruppe von 21 bis 40 Jahren und in der schon genannten Einkommensschichtung der Mittelschicht, wenn man so will, von 1.200 bis 2.600 zu wählen. Innerhalb dieser Gruppe war unsere Bewerberzahl von über 2 Millionen ausreichend genug, um diese 122 und die Vergleichsgruppe nach auch repräsentativen Erwägungen gemäß Bildungsniveau und Geschlechterverteilung so auszuwählen, dass die Befunde, die wir ermitteln, für diese Zielgruppe auf jeden Fall auch verallgemeinerbar sein wird.
Und wie läuft dann die Studie ab? Warten Sie dann erstmal die 3 Jahre ab und dann schauen Sie mal, was draus geworden ist? Oder wird regelmäßig geschaut, was die Leute mit dem Geld anstellen?
Nee, wir werden das regelmäßig sozusagen studieren. Also heute beginnt, wie gesagt, die Auszahlung und die Wirkungsforschung bei denen, die dieses Geld erhalten. Wir haben schon von allen Teilnehmenden bereits im März eine sogenannte Basisbefragung durchgeführt. Also wir wissen, wie stehen die Menschen in ihrem Leben vor dieser Auszahlung da. Und jeweils in einem halbjährlichen Rhythmus wollen wir die gesamte Untersuchungsgruppe erneut befragen, um dann die individuellen Veränderungen, die sich sowohl bei der Teilnahmegruppe, aber eben auch bei der Vergleichsgruppe ergeben, nebeneinander stellen zu können.
Jetzt müssen wir natürlich noch kurz über die Finanzen sprechen. Sie finanzieren das Projekt aus privaten Spenden. Sie sagten es, von über 5 Millionen Euro. Ja. Aber wenn es ein Grundeinkommen tatsächlich irgendwann für alle geben sollte, und das steht ja hinter dieser Studie, wer sollte das denn dann bezahlen?
Das müsste von den Steuereinkünften einer Volkswirtschaft finanzieren werden. Aber welche Steuern, ob es primär die Einkommenssteuer wäre, die dann entsprechend zu erhöhen wäre, ob es eine Erhöhung der Konsumsteuer, also der Mehrwertsteuer, erforderlich machen würde, oder ob man ganz neue Steuern auch heranziehen würde, wie beispielsweise eine Geldtransaktionssteuer, die gegenwärtig von Schweizern propagiert wird, um ein Grundeinkommen zu finanzieren. Das ist noch eine Frage. Da braucht es natürlich einen längeren Diskussions- und auch Vorbereitungsprozess. Und wir müssen sozusagen auch ermitteln, was sind die Bruttokosten, also wie viel Geld wird jetzt verteilt mit einem Grundeinkommen und welche Leistungen auch unseres Sozialstaates können wir künftig in einer Welt eines BGEs darauf verzichten. Also beispielsweise das Kindergeld würde das nicht mehr Kindergeld heißen, sondern wäre überführt in ein Grundeinkommen für Kinder.
Also teuer wird das auf jeden Fall. Wir sind gespannt, was rauskommt bei der Langzeitstudie vom Soziologen Jürgen Rupp vom Institut für Wirtschaftsforschung. Ja, noch gibt's das Grundeinkommen nicht. Wir sind noch auf unsere Jobs angewiesen. Und da hatte viele Monate die Corona-Krise den deutschen Arbeitsmarkt fest im Griff mit steigenden Arbeitslosenzahlen und vielen Millionen Beschäftigten in Kurzarbeit. Jetzt zeichnet sich endlich Licht am Ende des Tunnels ab. Im Mai ist die Zahl der Arbeitslosen um 84.000 auf knapp 2,7 Millionen gesunken. Die Arbeitslosenquote auf knapp 6%. Uwe Bettendorf aus der SWR Wirtschaftsredaktion: Hat der deutsche Arbeitsmarkt die Folgen der Pandemie also endgültig überwunden?
Na, ganz so weit würde ich noch nicht gehen, aber das sind sicherlich erste Anzeichen für eine spürbare Verbesserung auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Im Vergleich zum Mai 2020 haben wir 120.000 Arbeitslose weniger. Die Zahl der Kurzarbeiter geht weiter zurück und es gibt wieder mehr offene Stellen. Kein Wunder also, dass der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, zufrieden ist.
Die Arbeitsmarktzahlen zum Mai 2021 sind in der Tat ganz schön. Irgendwann musste es ja auch mal anders werden.
Anders geworden ist es auch bei uns im Südwesten. Dort hat sich die Lage ebenfalls verbessert. In Baden-Württemberg ist die Arbeitslosenquote auf 4% gesunken. In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Arbeitslosen den dritten Monat in Folge zurückgegangen auf eine Quote von 5,2%.
Also der Arbeitsmarkt entwickelt sich positiv, aber die Zahl der Privatpleiten in Deutschland ist sprunghaft gestiegen. Wie ist das denn gerade so im Zusammenspiel zu erklären?
Das ist richtig. Zunächst mal ist die Zahl der Privatinsolvenzen seit Jahresbeginn tatsächlich ganz stark gestiegen. In den ersten drei Monaten haben sich laut einer aktuellen Statistik bereits gut 30.000 Menschen für insolvent erklärt. Mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Während Rheinland-Pfalz leicht unter dem Bundesschnitt liegt, verzeichnet gerade Baden-Württemberg einen Anstieg von rund 70%, ist also überdurchschnittlich stark betroffen. Wobei diese steigenden Zahlen Experten vor allem auf eine Gesetzesreform zurückführen, die viele Betroffene abgewartet hätten. Verbraucher können nämlich inzwischen einfacher nach 3 statt wie bisher erst nach 6 Jahren von Restschulden befreit werden. Das ist natürlich ein großer Vorteil, auf den viele Antragsteller gewartet haben und ein wesentlicher Grund für den sprunghaften Anstieg.
Und wie stark ist in diesem Zusammenhang der Corona-Effekt?
Ja, der spielt natürlich schon eine große Rolle, denn die Folgen von Corona, etwa Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit, die drücken erstmal aufs Einkommen. Das kann dann schnell zur Überschuldung führen, zum Beispiel wenn ein teurer Immobilienkredit nicht mehr bedient werden kann. Letzter Ausweg ist dann oft die Privatinsolvenz, übrigens nicht nur für Beschäftigte im Niedriglohnbereich, sondern zunehmend auch für Bezieher mittlerer Einkommen. Und Schulden haben die Antragsteller vor allem bei den Banken, aber auch bei Versandhändlern, bei Versicherungen, Behörden, Vermietern und Energieversorgern.
Dann schauen wir zum Schluss noch auf den deutschen Aktienmarkt. Wie ist denn der DAX in den Juni gestartet?
Ja, gleich mal mit einem neuen Rekordhoch. Der deutsche Leitindex legt um 1,4% auf 15.630 Punkte zu. Vor allem die Autotitel sind gefragt. Daimler, BMW und VW legen um mehr als 2% zu. Volkswagen-Papiere profitieren weiter von den Spekulationen über einen möglichen Börsengang der Sportwagentochter Porsche, der den Wert des Gesamtkonzerns steigern könnte.
Vielen Dank, Uwe Bettendorf aus der SWR Wirtschaftsredaktion in SWR 2 aktuell.